SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Das Magazin mit dem Doku-Blog und Wolfram Wessels. Nachdenken über das, was Radio macht und Radio ausmacht. Vom Journal am Morgen bis zum Abendkonzert. Es bedient unsere innere Uhr.
Innere Uhr, nur herein. Innere Ruhe.
Sag mal, war das nicht das falsche Intro?
Klar, Christine Werner. Und ich kling auch noch etwas jünger.
Dachte ich's doch.
Das war die erste Mehrspursendung.
Und jetzt sind wir bei 100.
Darauf trinken wir ein. Prost.
Corona-konform haben wir das Anstoßgeräusch nur eingeblendet natürlich. Keine Angst, wir kommen uns schon nicht zu nahe im Studio.
Aber jetzt geht's los.
Spur 1.
Auf Spur 1 die Doku-Blog-Beiträge zum Thema 100.
Spur 2.
Auf Spur 2 wie immer Nachdenkliches zum Radio.
Spur 3.
Wir gratulieren Werner C. zum Prix Italia, sprechen über ein Radiolab auf dem Synapse Festival.
Spur 4.
Beschäftigen uns mit neuen Studien zur Nutzung von Podcasts und präsentieren die beste Kurzdoku aus unserem Wettbewerb.
Spur 5. Spur 2, nachgedacht.
Gemeinsam mit EPD Medien beschäftigen wir uns seit einiger Zeit mit der Frage, welche Aufgabe Radio in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts eigentlich hat oder haben sollte. Für diese Mehrspurausgabe haben wir Alexandra Borchardt gefragt.
Alexandra Borchardt ist Journalistin, Buchautorin und Professorin an der Universität der Künste in Berlin sowie der University of Oxford. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel »Mehr Wahrheit wagen – Warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht«.
Die Geißeln der digitalen Kommunikation sind die Ablenkung, der Überfluss, das Übermaß. Wer früher Zeitung las, Radio hörte, sich durch die Fernsehprogramme seppte, tat dies vielleicht aus Langeweile, bevor er irgendwo gebannt hängen blieb. Heute ist diese Chance gering. Man kann zu jeder Zeit und an jedem Ort chatten, spielen, shoppen. Ein zu viel an Reizen, Angeboten, Interpretationen prägt den Lebensalltag vieler Menschen. Ein ständiges Grundrauschen, das manchmal zum Brausen wird, beeinflusst den Nachrichtenkonsum weit mehr als die totalitäre Kontrolle von Inhalten. Was fehlt, sind Fokus und Orientierung. Und genau an dieser Stelle entwickelt das Radio seine Stärke, denn dort geht es allein ums Hören. Aufmerksamkeit statt Aufmerksamkeitsökonomie. Die Sehnsucht danach scheint groß zu sein. Denn wenn nicht alle Sinne gleichzeitig strapaziert werden, kann man sowohl den Verstand als auch die Gefühle auf Reisen schicken. Die Augen haben Pause. Eine Generation, die vom ständigen Gefühl geplagt ist, etwas zu versäumen, schätzt diese ruhige Art des Multitasking. Radiomacher sollten dies als Stärke nutzen, denn nun können sie beides. Einerseits diejenigen linear durch den Tag führen, die keine Lust auf ständigen Entscheidungszwang haben. Andererseits denjenigen Freiheit gewähren, die gerne selbst auswählen, wann sie sich was zu Gemüte führen wollen. Manchmal ist dies ein und dieselbe Person, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Das Radio erfüllt damit gleich zwei Bedingungen einer freiheitlichen Gesellschaft. Es stiftet Gemeinschaft und ermöglicht Individualität. Und dies tut es besser als je zuvor. Mehr noch als andere Medien ist Radio demokratisch und inklusiv. Zugang hat jeder, auch ohne teures Empfangsgerät. Man muss nicht lesen können, um Schlaues zu hören, nicht einmal gut sehen. Das Radio respektiert den mündigen Bürger. Und dieser Respekt steht im Kern der Demokratie. Es lässt Raum, selbst wenn es ihn füllt. Es strotzt vor Vielfalt, aber es erlaubt Gemeinschaft. Es informiert, bildet, unterhält, beglückt und spricht damit den Menschen als Ganzes an. In der neuen Radiowelt entscheiden die Hörenden. Sie können das Programm digital in Einzelteile zerlegen, aber auch linear genießen. Sie können suchen, aber auch einfach nur finden. Dass sie die Wahl haben. Darauf kommt es an.
Spur 1, Doku-Blog.
Don Röschen schlief 100 Jahre.
Aber 100 Jahre ist die erste Mehrspursendung nicht her.
Nö, aber 10 reichen auch. Hier jedenfalls versuchen verschiedene Menschen, das Märchen nachzuerzählen.
Dornröschen.
Dornröschen.
Oh, Dornröschen.
Und Dornröschen, Dornröschen, Dornröschen. Nein, da erinnere ich im Augenblick nichts.
Ich glaube, Dornröschen hatte Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, ob sie volljährig wurde oder irgendwas. Auf jeden Fall luden die Eltern, Tanten oder sonst was, die haben irgendwie viele Leute eingeladen.
Ja, Dornröschen, bei ihrer Geburt kamen 12 gute Feen und die 13. war die böse.
Und die böse Fee, die mochte Dornröschen nicht so gerne, aus irgendwelchen Gründen.
Es gab 13 Feen und es konnten nur 12 eingeladen werden, weil es halt eben nur 12 Teller gab. Und die 13. Fee, die war dann halt so wütend darüber.
Die hat dann dafür gesorgt, dass Dornröschen an ihrem 18. Geburtstag in einen Turm gelockt wurde und sich an einer Spindel gestochen hat.
Und dann wird sie in einen 100-jährigen Schlaf fallen und...
100 Jahre, oder? Das 100 Jahre?
Und sie wird halt eben in einen 100-jährigen Schlaf fallen.
Stichwort Schlafen. Schlafen ist eine der schönsten Beschäftigungen. Ich schlafe zwar sehr schlecht, da ich etwas älter bin. Mit Jahrgang 1928 kann sich jeder ausrechnen.
Aber auf jeden Fall schläft alles ein.
In dem Moment, wo sie in diesen 100-jährigen Schlaf fällt, fallen halt eben alle sozusagen, erstarren alle.
Es wird immer behauptet, dass man, wenn man älter wird, nicht so viel zu schlafen braucht.
Ich weiß nicht, wie viele 100 Jahre die da geschlafen haben. Gealtert sind sie offenbar auf jeden Fall nicht.
Aber ich schlafe sehr schlecht.
Und dann kam eines Tages natürlich der Prinz, ein Prinz dahergeritten.
Der hübsche Prinz. Auf seinem weißen Gaul.
Und sah dieses wunderschöne Schloss, was völlig umrankt war von Rosen und fand dann irgendwie das Dornröschen da schlafend und schnarchend und hat es dann wach geküsst.
Dafür mache ich als Ausgleich jeden Mittags ein Mittagsschläfchen und das ist das Allerschönste, was es überhaupt gibt.
Und natürlich haben sie geheiratet und waren glücklich bis an ihr Lebensende.
Spur 3, Glückwunsch.
Warum sollte die Diskussion um die Klimakrise nicht auch künstlerisch geführt werden? Der Klangkünstler Werner C. hat das versucht und wurde gerade mit dem renommierten Prix Italia, einem der ältesten Radiopreise weltweit, für sein Stück When Weather Was Wildlife ausgezeichnet, das er für SWR 2 produzierte. Gratulieren wollte ich ihm natürlich persönlich.
Ja, hallo, Werner C.
Ja, hallo, Wolfram Wessels. Werner C., herzlichen Glückwunsch zum Prix Italia.
Jo, danke schön.
Du warst in Rom und hast den Preis sogar persönlich entgegennehmen können. Das war ja eine der wenigen Veranstaltungen, die nicht im Internet virtuell stattfanden. Wie war die Veranstaltung?
Ja, die Veranstaltung war schon sehr reduziert. Mhm. Es waren wenig Leute da. Man musste Abstand halten natürlich. Es war alles ganz streng geregelt.
Und es war auch ein bisschen feierlich.
Es war auch ein bisschen feierlich, ja.
Du hast mit einer Produktion fürs Hörspiel in der Kategorie Musik gewonnen. Ist das Thema Klimawandel denn in der Musik nicht eher außergewöhnlich?
Gar nicht so beurteilt, ob es in der Musik. Bei mir ist es nicht außergewöhnlich, weil ich mich mit Atmosphären beschäftige, also jetzt im weitesten Sinne gesehen auch. Von daher ist es banaler Kurzschluss, das zu sagen, das hat mit Wetter zu tun, aber ich beobachte schon immer Wetter und es fließt bestimmt ein.
Aber das ist ja nun eine auch recht politische Arbeit geworden zum Klimawandel. Also ja nicht nur einfach, dass man Blitz und Donner hört.
Bei diesem Thema ist es natürlich... Es ist gar nicht zu umgehen, dass es politisch wird. Mhm. Ich möchte es natürlich auch nicht umgehen. Der Schwerpunkt ist eben das Geoengineering. Mhm. Also das bewusste oder das willkürliche Beeinflussen des Wetters. Mhm. Oder was überhaupt passiert, wenn die Atmosphäre verändert wird. Mhm. Wie auch immer, absichtlich oder unabsichtlich.
Und was man damit machen kann, dass du versuchst, in Klänge umzusetzen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Mich hat das, wie ich das gesehen hatte, zum ersten Mal hat mich das natürlich erschreckt. Das erzeugt eine Stimmung, wenn man denkt, ach, was ist alles im Gange, was ist alles möglich, was ist alles... Mhm. Ich kann nur einfach versuchen, diese ganz spezielle Zeitgefühl wiederzugeben. Und das geht am besten in Musik.
When weather was wildlife. When weather was wildlife. Also... Als das Wetter noch natürlich war, könnte man ja auch sagen. Vielen Dank, Werner C.
Ja, danke.
Spur 2. Spur 1, Doku-Blog.
Pilates ist ein Fitnessprogramm, braucht man natürlich in diesen Zeiten. Und die Übung 100 ist für Atmung gut, hat es aber in sich, wie Thomas Franke herausgefunden hat.
Pilates, die 100. Schwierigkeitsstufe 6. Betroffene Körperteile, Rumpf, Fokus, Kraft, Atmung. Legen Sie sich auf den Rücken mit gebeugten Knien und Ihre Hüfte in neutraler Position. Die Arme liegen an den Seiten. Strecken Sie nun Ihre Beine hoch in die Luft. Heben Sie Kopf und Schultern von der Matte. Drücken Sie Ihre Fersen zusammen. Pumpen Sie mit den Armen. Pumpen Sie während des Einatmens 5-mal und während des Ausatmens 5-mal. Wiederholen Sie diese Übung 10-mal.
Bist du soweit?
Ja.
Spur 4, Ausblick.
Vom 15. bis zum 18. Oktober 2020 findet zum 4. Mal das Synapse Festival in Leipzig statt. Das Festival versteht sich als Hommage an das Leben und dessen Klang. Diese Pressemeldung hat mich neugierig gemacht. Vor allem, als ich weiterlese, dass es neben einem Musikprogramm auch ein Diskursprogramm und ein Radiolab geben soll. Eine temporäre Radiostation als Labor für zeitgenössisches Radio, wie es in der Ankündigung heißt. Um Näheres zu erfahren, bin ich jetzt in einem Studio des Freien Radio Korax in Halle mit Tina Klatte und Maximilian Glas verbunden, die das Festival zusammen mit anderen Menschen kuratieren. Hallo nach Halle.
Hallo.
Hallo.
Zunächst, Tina Klatte, was ist denn das für ein Festival? Was steht da im Vordergrund? Neue Musik, Klangkunst, Performance oder worum geht's?
Eigentlich ist das eine Frage, die eher Max beantworten muss,
ja, gerne.
Weil er das Festival schon länger als ich sozusagen mit organisiert und mit kuratiert.
Mhm. Ja, dann übernehme ich.
Ja,
gerne. Und wir verstehen uns in dem Sinne als transdisziplinär, also und sind nicht so fokussiert auf eins dieser Subgenre, wie das zum Beispiel die neue Musik sein könnte oder dass man sagt, wir sind ein Performance-Festival, sondern bei uns kommen da sozusagen Positionen aus all diesen Unterkategorien zusammen. Mhm. Und im Vordergrund steht das Experiment.
Tina Klatte, was passiert denn im Radiolab? Gibt es ein festes Programmschema?
Es gibt ein festes Programmschema, genau. Also in dem Sinne ist es jetzt nicht so experimentell. Alle kommen vorbei und jeder kann mal gucken, wo er jetzt ein Stück der Zeit im Radio findet. Also es gibt schon ein klassisches Programmschema, das aber auch wiederum gebrochen wird durch kleinere Formate. Also wir versuchen auch mit sozusagen Formaten zu spielen in der Länge.
Gibt es denn auch solche Klangexperimente, die im Radio nur denkbar sind?
Vielleicht Kamil Korolczuk.
Genau, der mit Frequenzen und Radiofeedbacks und Gärtnertipps agieren wird. Und das verflechtet in ein Radioexperiment.
Die Verbreitung ist natürlich als Livestream im Netz, aber auch, und das ist was Besonderes, über UKW. Warum das?
Ja, also wir sind, glaube ich, alle sehr begeistert vom FM-Radio, also zumindest ich, weil natürlich UKW-Radio einen auch immer mit dem Ort verbindet, von dem man sendet. Das bedeutet natürlich auch eine ganz andere Ansprechhaltung und eine ganz andere Verknüpfung auch mit den Hörerinnen.
Aber ein bisschen nostalgisch wirkt es schon. Deshalb die Frage, was ist denn zeitgenössisch dann am Radiolab?
Ja, na, ich glaube, das mit dem Zeitgenössischen ist natürlich eine Behauptung, aber es ist auch diese terrestrische Übertragung ermöglicht, ja auch mit zum Beispiel Feedback zu spielen. Das kann man zwar auch mit online, aber es ist trotzdem anders. Also, weil man das jetzt sozusagen als nur noch, in Anführungsstrichen, als ein künstlerisches Material verwenden will. Im besten Fall kommen wir über die Nostalgie hinaus, würde ich mal sagen.
Dann wünsche ich viel Erfolg für das Synapse-Festival. Vielen Dank, Tina Klatte und Maximilian Glas. Die entsprechenden Links und Hinweise auf das Festival gibt's wie immer auf dokublog.de.
Spur 1, Dokublog.
Unter der Nummer 5050 gleich 100 hat Christian Schulteis sein Dokublog-Feature Die Halben hochgeladen.
Zählen kann auch seine unangenehmen Seiten haben.
100 Peitschenhiebe. 100 Peitschenhiebe. Und was, wenn der Zuständige vergisst, mitzuzählen? Ich glaube, wir müssen von vorne anfangen.
Spur 5, nachgefragt.
Das Interesse an Podcasts nimmt zu, das ist nicht zu übersehen. Auch immer mehr Printmedien und Fernsehsender, die springen auf den Zug auf. Viele neue Plattformen entstehen. RTL zum Beispiel versucht mit Audio Now, Spotify, Deezer und iTunes Konkurrenz zu machen. Wobei der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin sich inzwischen fragt, wer hört sich das eigentlich alles an? Dazu gibt es neue Studien und Statistiken und um die etwas einzuordnen, braucht es fachlichen Rat. Den hast du dir bei der Podcast-Forscherin Nele Heise geholt.
Genau.
Das hören wir uns jetzt an.
Heise, hallo.
Ja, hallo, hier ist Wolfram Wessels.
Hi, Wolfram.
Gerade im August und September sind etliche Studien herausgekommen. Pod-Ratings von Gold Media, der Online-Audio-Monitor der Landesmedienanstalten. Dazu die ARD-ZDF-Langzeitstudie zur Massenkommunikation 2020. Fangen wir da mal mit an. Lineares Radio wird immer noch am meisten gehört. Von 80% der Bevölkerung, die täglich Audioangebote nutzen, sind 70% der Bevölkerung, die lineares Radio nutzen. Liege ich dann so falsch, wenn ich sage, dann sind es ja nur 10%, die Podcast-Angebote nutzen?
Ich glaube, die Podcast-Nutzung ist noch viel geringer. Die ARD, ZDF, das sind so Trends, Massenkommunikation. Mhm. Einmal jährlich erscheint, die ist halt insofern sehr allgemein, dass sie jetzt nicht total ins Detail geht. Aber klar, das sieht man auch in vielen Studien, die sozusagen ein bisschen breiter gucken als jetzt nur auf Podcasts, dass lineare Radionutzung oder Audionutzung schon noch eine wichtige Rolle spielt, auch wenn man das Ganze dann eben über Online-Kanäle macht. Also auch Webradios zum Beispiel, Webradio-Kanäle haben noch eine unglaublich viel höhere tägliche Reichweite. Im Vergleich zu Podcasts oder so. Also Menschen, die Podcasts wirklich täglich oder auch wöchentlich nutzen, die gehören noch zu einem kleineren Kreis und das zeigt sich eigentlich auch in allen Studien insgesamt.
Ja. Ja, das fand ich auch eine interessante Zahl. Gold Media hat ermittelt, dass nur 7 der ganzen in Deutschland publizierten Podcasts die Zahl von 200.000 Hörern überschreitet. Wenn ich bedenke, dass die Tagesreichweite allein von SWR 2 bei etwa 400.000 liegt, finde ich das doch eher mickrig.
Ja, ich denke mal, man muss mal überlegen, welche Rolle ja auch Radio heute oder auch überhaupt hat. Ne? Das ist ja so ein Tagbegleiter, das kann ich mal eben schnell einschalten. Und bei Podcasts ist es so, da muss ich schon ziemlich genau wissen, wo ich das finde und die Zeit dafür finden, mir das anzuhören. Also es ist einfach, hat eine andere Funktion für viele Menschen.
Bei Podcasts ist es ja im Unterschied zum linearen Radio so, dass die lange online stehen und sich sozusagen die Hörerzahlen summieren. Schlichtweg meine Frage zielt darauf, Kulturangebote, also ein Hörspiel oder ein Feature, werden die nicht über einen längeren Zeitraum abgerufen als irgendwelche Musiken oder tagesaktuellen Geschichten?
Also ich glaube, die Fähigkeit von Formaten, Hörerzahlen so zu kulminieren über die Zeitdauer, das hängt wirklich auch daran, ob es so einen Aktualitätsbezug gibt. Ja, also ist das nach einer Woche wieder Schnee von gestern oder ob es so zeitlose Themen sind, ob es vielleicht auch eine Doku-Reihe gibt. Ja, es gibt ja heute auch Kurzreihen, Uri Giallo zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, die dann 4-5 Folgen haben, die dann vielleicht ein Jahr später nochmal aufbranden, weil ihr Thema wieder aktuell wird und die dann so über die Zeit eben Hörerschaft gewinnen. Aber ja, ansonsten, man müsste wirklich von jedem Podcast dann wissen, was sind wann welche Nutzungsdauern, und dafür gibt es einfach keine zentralisierte Möglichkeit. Ja, also
das, das gibt es immer noch nicht. Es gibt noch keinen zentralen Standard, der eben quasi die Podcast-Nutzung direkt beim Nutzen, also beim Download oder so etwas, misst.
Nein, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die Podcasts ja unterschiedlich publiziert werden. Also wenn ich zum Beispiel die Spotify-Podcasts, die tauchen ja auch nie in den iTunes-Charts, in vielen Podcast-Charts, weil sie eben sozusagen nur auf Spotify stattfinden. Dafür wird wahrscheinlich Spotify sehr detailliert mitschneiden und auch wissen, Daten darüber haben, wie lange welche Sendungen gehört werden, wie genau die Zielgruppe sich da zusammensetzt, weil sie eben diese Daten haben, um das Nutzerverhalten zu tracken. Es ist so ein bisschen, sage ich mal, auch verpönt, würde ich jetzt mal sagen, über Zahlen zu reden. Also man hört wirklich sehr selten mal die harten Zahlen, die Abrufzahlen, dass die mal bekannt gegeben werden.
Es bleibt jedenfalls spannend und ist interessant zu sehen, wie man sich mit dem Publikum von Podcast-Hörern doch beschäftigen kann. Vielen Dank, Nele Heise.
Gerne.
Spur 1, Doku-Blog.
Der Kurzdoku-Wettbewerb von DokuBlog und Docker ist entschieden. Während der Sendung dieser voraufgezeichneten Ausgabe von Mehrspur läuft noch die Preisverleihung des Dokumentarfestivals Docker online über docker.de. Thema des Kurzdoku-Wettbewerbs war in diesem Jahr Krise, und gewonnen hat Annette Kammerer mit ihrer Kurzdoku Plattenkrise vom Leben am Stadtrand.
Gemeint ist das Plattenbauviertel Heckert am Rande von Chemnitz.
Da hat mich nur ein einziges Mal eine Freundin dahin gezogen. Und der Sex war kalt.
Ja, Hudolz ist die grüne Lunge von Chemnitz.
Und der Sex war kalt. Und der Sex war kalt.
Das ist die Heimat.
Plattenbau, eventuell auch Russen.
Die Heimat.
Kennst du das Heckert?
Kaum. Okay. Manchmal fahre ich mit dem Fahrrad durch.
Punkt. Also in meinem Kopf ist das Heckert getrennt vom Rest.
Es ist immer noch eine Schlafstadt. Kultur ist hier wenig.
Ja. Genau.
Ja. Also da weggerissen haben, das war bebaut. Da war Gaststätten. Da war Fischgaststätten, da war alles mal da. Nein. Der Göhl hat gesagt, wir brauchen blühende Landschaften weg. War alles mal da.
Da ist der Arzt raus, die Apotheke raus, die Sparkasse raus.
Ja, Punkt. Die Stadt hier ist tot.
Wir haben nichts mehr.
Das ist Heckert, Jungs aus der Platte, viel Pech gehabt. Was soll ich dir erzählen? Keine Wahl, doch Zusammenhalt ist da und so bleibt es. Hoffe, dass ihr es endlich einseht. Das ist Heckert, Jungs aus der Platte, viel Pech gehabt. Was soll ich dir erzählen? Keine Wahl, doch Zusammenhalt ist da und so bleibt es. Hoffe, dass ihr es endlich einseht.
Oh, einmal, es gibt's
Siggi,
nicht mehr.
Jetzt halt mal die Schnauze, wir müssen hier irgendwie immer in das Ding daneben reden. So, was wollen Sie jetzt wissen?
Ja, was fehlt Chemnitz?
Warte mal, was war nochmal deine Frage?
Was fehlt in Chemnitz?
Ja, das ist einiges, weil die Jugendlichen ist hier nichts mehr groß.
Ja, was fehlt Chemnitz? Junge Leute. Wirklich junge Leute, ja.
Alte Leute, mehr als junge Leute. Gibt hier nur die Studenten, und die Student studiert hier und danach ist weg.
Ah, es ist zu viel Einkaufszentren, zu wenig Menschen, die hier nach Chemnitz kommen. Das auf jeden Fall.
Ja, Einkaufszentren zu viel.
Also, es gibt zu viel Intoleranz oder zu viel Engstirnigkeit.
Was würdest du dir auf einem Dach vorstellen vom Heckert, egal was, was das Heckert so verändern könnte?
Bei uns früher in Irak, wir schlafen immer auf dem Dachterrasse. Wir schlafen nicht unten, weil es da oben mit der frischen Luft, es sieht richtig schön. Und die Himmel und die Vögel. Und morgens früh, wenn wir aufstehen, wir gucken, wow, wir sind wie auf dem Strand oder wie in den Wald, weil die Vögel überall. Und hörst du die Natur, siehst du die Sonne und das ist richtig schön.
Sowas, das könnte mir gefallen.
Ich würde mir auch wünschen...
So der ganze Kram, das Leben lebenswert.
Danke,
ja, bitte. Und dann da irgendwie so eine Stadt halt auch belebt.
Warte mal, was war nochmal deine Frage? Was sind denn deine Träume?
Ja, nein, ich glaube, jetzt mal emotional.
Jeder Mensch erfüllt was ganz anderes, wenn er es auf dem Dach...
Eine solarbetriebene Hollywood-Schaukel, die von selbst schaukelt.
Und mit einem automatisch nachfüllbaren Weinglas.
Eine Raketenabschussrampe mit Sprungkissen am Ende. Ja. Füllanlage.
Und sonst nichts.
Oder man macht dort halt eine kleine Off-Bühne halt drauf. Oder ja, man macht halt eine Party auf dem Dach.
Dann eine Raketenrampe.
Sowas, das könnte mir gefallen.
Raketenrampe, ja.
Also eine große Rutsche wäre auch schon toll.
Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr Mut haben und wirklich sagen, das ist ein cooler Ort, das ist eine coole Idee, das machen wir jetzt.
Und sonst nichts.
Das reicht auch. Ja. Ja.
Danke Ihnen.
Ja, bitte, bitte.
Cool. Vielen Dank, das war's schon.
Herzlichen Glückwunsch zum Kurzdoku-Preis, Annette Kamera.
Ach, vielen Dank.
Sie haben die Kurzdoku zwar hochgeladen, sind jetzt aber nicht alleine in einem Studio in Berlin. Wie ist denn die Kurzdoku entstanden und wer ist jetzt bei Ihnen?
Also wir waren als komplettes Künstlerkollektiv sozusagen in Chemnitz. Operation Himmelblick heißt das. Und eine, die auch dabei war, ist Macha Klein und die sitzt neben mir. Hallo. Mhm.
Hallo. Wie war denn die Aufgabenteilung? Was haben Sie, Frau Klein, zum Beispiel gemacht?
Also wir sind als Kollektiv dort angekommen mit der Idee, Dächer zu bespielen, beziehungsweise das Dach einer Kaufhalle, die bald abgerissen werden sollte, im Heckert-Gebiet. Mhm. Das ist die drittgrößte Plattenbausiedlung Deutschlands und eben gebaut auf Utopien. Und unsere Frage war, welche Utopien braucht es jetzt in diesem Gebiet? Und haben dann begonnen mit einer Recherche, in der wir die Menschen auf den Straßen des Heckerts getroffen haben, sie interviewt haben und befragt eben zu diesem Gebiet, zu dem, was fehlt und dem, was sie sich wünschen, vor allen Dingen von den Dächern.
Und da sollte dann eine Theaterperformance draus werden? Oder was?
Hört sich das so an? Naja, Nein, es wurde natürlich eine Rakete daraus.
Eine Rakete? Ah. Nein, ich dachte, weil Sie sagten, Sie wollten die Dächer bespielen. Das klang so danach, als wollten Sie was aufführen auf den Dächern.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber bespielen ist ja auch aktiv. Ne? Unsere Idee ist schon, dass Dächer eben leben sollen. Und was wir dort drauf bauen, soll die Menschen auch dazu animieren, zu träumen. Mhm. Ja. Also und wir haben tatsächlich eine Rakete gebaut. Also es war kein Witz.
Und ist die auch gestartet?
Nö, das war Teil des Konzepts, würde ich sagen, dass sie da stand. Aber da standen eben Bänke drumherum, die wir aus Elementen des Daches gebaut haben. Und da gab es eben auch diese Audio-Collage dann. Die wurde da automatisch im Kreis immer abgespielt.
Also diese Collage, die Sie dann zu dem Kurzdoku-Wettbewerb eingereicht haben, war auch Teil dieses Projektes?
Genau, also diese Idee war erstmal eine Recherche zu machen, was gibt es in diesem Gebiet, was wünschen sich die Leute. Das haben wir aufgenommen und wollten das dann auch wirklich präsentieren. Das war dann Teil dieser Installation auf dem Dach, weil uns aufgefallen ist auf der Suche nach Utopien, dass Utopien eine Sache sind, aber so die Grundbedürfnisse der Menschen im Heckert nochmal eine ganz andere. Und dementsprechend dann das Raumschiff, was diese Utopie, diesen Wunsch nach immer weiter auch repräsentieren soll, aber gleichzeitig auch dieses Bodenständige der Bänke, wo die Menschen sich hinsetzen können und auch mal hören können, was fehlt eigentlich in diesem Gebiet.
Ja, vielen Dank, Annette Kamera und Mara Klein, für dieses schöne Stück.
Ja, danke Ihnen.
Cut, Schnitt, Schnitt, Cut. Radio reflektiert. Redaktor Altfrei. Kreiert Idealtorf. Tadelte Irre Korf. Alfred Ried, Tier okay. Redaktor rief, Teil, Radio reflektiert. Und das war die 100. Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Ja. Mitgemacht haben Alexandra Borchardt, Werner C., Thomas Franke, Rudyard Hasel, Nele Heise, Annette Kamera, Therese Schomburg, Christian Schulteis, Christine Werner und Wolfram Wessels.
Thema der nächsten Sendung ist geteiltes Leid. Welches Leid würden Sie gerne teilen? Leiden Sie unter dem Teilen? Teilen Sie gerne? Fragen über Fragen, zu denen wir gerne etwas hören würden. Laden Sie Ihre Gespräche, Sounds und Feature auf dokublog.de und teilen Sie sie mit uns.
Auf dokublog.de, wo Sie natürlich alles aus dieser Sendung und den vorangegangenen noch einmal und ausführlich hören können. Und jetzt trinke mal eine.
Ja, Prost!